Herr, leite uns in deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wir haben den Predigttext gehört nach der Elberfelder Übersetzung. Ich lese deshalb den Text jetzt nicht noch einmal vor. Wir sind also die letzten Verse aus dem Matthäus-Evangelium und wir werden mit diesen Worten hineingenommen in die letzte Begegnung des Herrn mit seinen Jüngern. Die Leidens- und Sterbens- und Auferstehungsgeschichte des Herrn ist vorüber. Ein letztes Mal hat Jesus seine Jünger um sich versammelt, zu einem Gipfeltreffen einberufen. Dieses Mal ist es aber eine ganz andere Art des Versammeltseins. Der Herr ist nicht mehr der irdische, sondern der Ewige, dessen Leiden und Sterben hinter ihm liegt und nun als der Auferstandene vor ihnen steht, der den Sieg errungen hat und das Erlösungswerk vollbracht hat. Über die Bedeutung dieser seiner Abschiedsrede kann uns bereits eine kleine statistische Entdeckung aufmerksam machen. Sie enthält nämlich, zumindest im Urtext, genau 40 Worte. Sollte das ein Zufall sein? Die Zahl 40 symbolisiert in der Bibel immer eine abschließende, vollkommene Größe. Deshalb begegnet uns die Zahl 40 in der Bibel immer dort, wo etwas historisch und heilsgeschichtlich Bedeutsames zum Abschluss kommt. Ich nenne die Stichworte Wüstenwanderung des Volkes Israel. Die Herrschaftszeit vieler Könige dauerte 40 Jahre. Wir denken an die Versuchungsgeschichte Jesu in der Wüste, 40 Tage. Und so ließen sich noch viele Beispiele anführen. Im Übrigen ist auch die DDR nur 40 Jahre alt geworden. Aber die Rhetorik Jesu weist auf die globale Bedeutung seiner Rede hin. In diesem Text begegnet uns das Wort alle viermal. Alle Macht oder man kann auch sagen Vollmacht, Autorität. Alle Völker. Lehret sie alles halten und alle Tage bin ich bei euch. Ich denke, Größeres und mehr kann man in 40 Worten gar nicht sagen. Das ist das Manifest des Auferstandenen. Die gesamte Macht im Kosmos, in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, liegt jetzt beim Auferstandenen. Jesus proklamiert seinen Herrschaftsanspruch. Zugleich beauftragt er seine Jünger, alle Völker zu seinen Jüngern zu machen, sie in die Nachfolge zu rufen, also Jüngerschaft zu produzieren. Ich habe mal den Satz gehört, Jüngerschaft ist Jüngerschaft, wenn sie Jünger schafft. Menschen sollen also durch das Wort Gottes und durch die Bezeugung der Taten Gottes zur persönlichen Entscheidung für Jesus gerufen werden. In der Taufe wird diese Entscheidung dann durch das Todesurteil über den alten Menschen und die Versiegelung für das ewige Heil festgemacht. Bekehrung ist aber nicht der Endpunkt, sondern der Anfang. Jetzt beginnt Jüngerschaft. Kirche als Gemeinde Jesu kann nie etwas anderes sein als Jüngerschaft, nämlich Schule in der Nachfolge Jesu. Es geht also nicht um Mitglieder, sondern um Nachfolge. Darum diese Aufforderung Jesu und lehret sie alles halten, was ich euch geboten oder aufgetragen habe. Nach dem Rufwort, welches auf Entscheidung hinzielt, kommt nun das Lehrwort, das von Erkenntnis zu Erkenntnis führen soll. Das Wort, das uns immer mehr den Reichtum der himmlischen Berufung in Jesus Christus erschließen soll. Darum ist Lehre etwas ganz Fundamentales, ja Bestimmendes und für jeden Christen Unverzichtbares. Jüngerschaft ist permanente Schule Jesu. Wie sieht es bei uns selbst damit aus? In unserer Gemeinde, in unserer Kirche? Wie ist es um die Lehre bestellt? Gut, bei uns gibt es einen Alpha-Kurs, sehr schön. Aber ist das alles? Wie steht es um einen Beta- und einen Gamma-Kurs, also um Weiterführung? Paulus beschwert sich einmal über die geistliche Entwicklung und den Erkenntnisstand der hebräisch sprechenden Judenchristen. Er wirft ihnen vor, dass ihre Fassungskraft stumpf geworden ist. Obwohl sie schon längst selbst Lehrer sein müssten, bedürfen sie noch der Belehrung in den Anfangsgründen. Sie haben immer noch Milch statt fester Nahrung nötig. Sie sind immer noch unmündige Kinder im Glauben. Und damit wächst die Gefahr der geistlichen Unterernährung und der geistlichen Säuglings- und Kindersterblichkeit. Unser Predigttext bietet eine Reihe von Ansätzen für deren Auslegung. Man könnte hier über Taufe reden. Offensichtlich ist das die Intention für diesen Sonntag. Man kann über den Missionsbefehl sprechen. Auch das gibt dieser Text her. Aus meinen persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen heraus will ich mich aber auf den Aspekt der Lehre beziehen. Ein besonders tiefgreifendes Erlebnis hatte ich vor einigen Jahren in unserem Hauskreis. Damals gehörten noch zwei pensionierte Pastorenehepaare dazu. Wir sprachen an einem Abend über einen Bibeltext, bei dem es um die Wiederkunft Jesu und die Entrückung der Gemeinde ging. Ich gab meiner Überzeugung Ausdruck, dass die Entrückung das nächste große heilsgeschichtliche Ereignis sein wird. Daraufhin die Frage einer Pastorenfrau: Entrückung? Was ist denn das schon wieder? Nachdem die beiden Pastoren uns dann zu erklären versuchten, dass Gott sich auch in den Werken der Weltliteratur, also bei Goethe, Lessing und so weiter, offenbart und die Bibel nichts weiter als ein Werk der Weltliteratur ist, sah ich dann allerdings den Zeitpunkt einer Trennung gekommen. Liebe Geschwister, das ist kein Einzelfall. Das ist der Zustand weithin in unserer Kirche. Paulus schreibt in seinem Brief an Timotheus: Es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden. Und in einer Andacht kommentiert Theo Lehmann dazu wie folgt: Die Zeit ist gekommen. Schon allein das Wort Lehre stehe im Gegensatz zum Leben. Dann kommen abschätzige Einschätzungen wie starr, stur, stagnierend. Und man könnte das ergänzen mit hinterwäldlerisch, fundamentalistisch und so weiter. Theo Lehmann führt dann weiter aus: Wenn wir leben wollen, als einzelner Christ und als Gemeinde, brauchen wir heilsame Lehre. Dem sanften Säuseln des Zeitgeistes in Gestalt verführerischer New Age-Träume, den frontalen Angriff des Unglaubens und des fromm verkleideten Schwärmertums können wir nur wirksam widerstehen, wenn wir fest auf der heilsamen Lehre der Heiligen Schrift stehen. Wir brauchen keine neue Lehre, gleich gar nicht die Lehre, dass wir keine Lehre brauchen. Was wir brauchen, ist die alte Lehre von Jesus, dem Sünderheiland. Im Timotheusbrief heißt es dann weiter: Man wird sich nach eigenen Gelüsten Lehrer über Lehrer beschaffen, weil man nach Ohrenkitzel Verlangen trägt. Von der Wahrheit dagegen wird man die Ohren abkehren und sich den Fabeln zuwenden. Also hier ist eindeutig von falschen Propheten, Verführung und Irrlehrern die Rede. Wir beklagen manchmal den ethischen Verfall in unserer Gesellschaft. Ich auch. Aber was wir erleben, ist schlimmer als ethischer Zerfall. Der ethische Zerfall ist nur die Folge des Abfalls von Gott. Und da es falsche Propheten und Irrlehrer seit Bestehen der Gemeinde Jesu gibt, übrigens schon zur Zeit des Alten Testamentes, die Propheten mussten sich schon damit auseinandersetzen, sind sie natürlich logischerweise auch in der Kirche heute am Werk, wo sonst. Darum muss jeder Christ damit rechnen, dass er solchen falschen Lehren ausgesetzt ist. Weil es den Geist des Irrtums und der Lüge gibt, muss jeder Christ lernen, diesen Lügengeist zu erkennen und damit umzugehen. Das Problem ist nur, dass sich dieser Geist nicht offen zu erkennen gibt. Sie kommen sehr sympathisch und sanftmütig daher. Falsche Propheten wiegen das Volk in Sicherheit und verkünden Heil, wo kein Heil ist. Sie bestätigen den Menschen in ihrem falschen Tun. Sie geben sich oft fromm, aber meist am Kreuz vorbei. Sie leugnen, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass wir durch sein Blut die Vergebung unserer Sünden erlangen, dass es ein ewiges Leben und ein ewiges Gericht gibt. Sie leugnen, dass nur Jesus der Weg zum Vater ist, und dafür setzt man sich für Frieden ein, für die heile Natur und die Bewahrung der Schöpfung, für veganes Leben und umarmt Bäume und sieht darin das Heil. Man leugnet den Unterschied der Geschlechter und befürwortet das Zusammenleben ohne Ehe. Und wieder einmal tritt eine Ideologie, dieses Mal die Gender-Ideologie, an, um den neuen Menschen zu erschaffen. Der soll dann nicht mehr die unerträgliche Unterteilung von Mann und Frau haben, sondern alle möglichen Spielarten von Sexualität darstellen. Und damit es auch gründlich gelingt, verändert man unsere Sprache. Wie man das macht, hat schon der Dresdner jüdische Philosoph und Holocaust-Überlebende Viktor Klemperer in seinem Werk LTI, Sprache des Dritten Reiches, untersucht. So ist man zum Beispiel in der Genderszene eifrig darum bemüht, gegen alle grammatikalischen Regeln und ohne gesellschaftliche Diskussion und Legitimation auch in der Mehrzahlform immer das weibliche und männliche Geschlecht gleichermaßen zu benennen. Die Vertreter dieses Neusprechs schreiben uns vor, welche Worte und Begriffe wegen ihrer frauendiskriminierenden Aussagen nicht mehr verwendet werden sollen. Es gibt ganze Kataloge dafür. Nur mal zwei Beispiele rausgegriffen. Die Milchmädchenrechnung, also frauendiskriminierender Begriff, oder die Heulsuse, soll man nicht mehr sagen. Man spricht nicht mehr von Radfahrern, sondern von Radfahrenden. Selbst in der frommen Zeitschrift Impulse war nicht mehr von Studenten, sondern von Studierenden die Rede. Wir merken, allein schon die Benutzung der grammatikalisch korrekten deutschen Sprache produziert täglich millionenfach die Diskriminierung von Frauen. Die ganze Genderbewegung hat schon fast etwas Sakrales an sich, denn sie forscht ja nicht. Sie verkündet Wahrheiten. Und das ist wie mit der Bachblütentherapie. Man muss halt dran glauben. Denn beweisen lässt es sich nicht. In Wahrheit ist die ganze Gender-Mainstreaming-Bewegung eigentlich nichts anderes als eine große satirische, wenn es nicht zu ernst wäre. Interessanterweise ist man mit der Verweiblichung von Begriffen nicht konsequent. Also die Müllmänner werden nie in Frage gestellt. Und wer hat schon mal was von Straftäterinnen oder von Obdachlosinnen, von Vergewaltigerinnen gehört? Und die deutsche Friedensbewegung müsste eigentlich ihre Parole Soldaten sind Mörder konsequenterweise umtaufen in Soldatinnen sind Mörderinnen. Merke, sprachliche Gleichstellung soll es nur dort geben, wo es nutzt. Die negativen Begriffe können Sie gern behalten, meine Herren. In diesem Zusammenhang darf ich mal einen Buchtipp weitergeben. Die bekannte Journalistin Birgit Kelle hat ein Buch geschrieben, Gendergaga. Absolut lesenswert. Ich verspreche Ihnen, Sie werden sich köstlich amüsieren. Und das Lesen geht nicht ohne innere Heiterkeitsausbrüche ab. Zurück zur Wahrheit. Um zu erkennen, was die Wahrheit ist, muss es ja Maßstäbe geben. Und da helfen auch keine Mehrheitsbeschlüsse, um festzustellen, was Wahrheit ist. Auch nicht in den Synoden in der Kirche. Die Mehrheit ist kein brauchbares Kennzeichen für die Wahrheit. Maß und Maßstab für die Wahrheit ist allein die Heilige Schrift. Um die Wahrheit zu erkennen, müssen wir als die Botschaft kennen. Wir müssen im Gott, das Wort in seiner Lehre verwurzelt sein. Und dazu brauchen wir einander als Geschwister in der Gemeinde. Zurück zum Auftrag, den Jesus seinen Jüngern erteilt, Menschen mit der Botschaft ihres Herrn zur Umkehr zu rufen. Sein Wort und seine Taten verkündigen und bezeugen. Das war und ist bis heute der Auftrag für uns. Doch da tut sich das nächste Problem auf. Wer soll denn den Jüngern irgendetwas glauben von dem Unglaublichen, was sie mit Jesus erlebt haben? Ist es nicht gar gefährlich, sich zu seiner Botschaft zu bekennen? Gegen allen Zeitgeist, gegen alle Vernunft. Ja, ist es mittlerweile nicht gefährlich geworden, andere Überzeugungen und Positionen zu vertreten als die, die der Zeitgeist uns vorgibt? Rhetorisch geschickt und öffentlichkeitswirksam wird durch die neuen Atheisten des Materialismus, der Materialismus als einzig wahre Weltanschauung als Standard gesetzt. Der Glaube an den Materialismus oder Naturalismus ist der Inbegriff von Aufklärung, Fortschritt und Wissenschaftlichkeit. Und damit wird zugleich suggeriert, dass jemand, der den Materialismus und seine weltanschaulichen Grundsätze nicht akzeptiert, rückständig, unaufgeklärt oder gar wissenschaftsfeindlich ist. Ja, sie werden bereits als gefährlich für die Zivilisation und die Menschenrechte diffamiert. Übertreibe ich? In einer parlamentarischen Versammlung des Europarates vom 4. Oktober 2007 wurde eine Resolution beschlossen, in der unter anderem Kreationismus, also das ist der Glaube an die Schöpfung, so wie uns in der Bibel überliefert wird, als eine, Zitat, Bedrohung der Menschheit bezeichnet. Entsprechende Handlungsempfehlungen wurden gleich mitgeliefert. Belege für diese Behauptung findet man in dieser Resolution allerdings nicht. Andersdenkende als Gefahr darzustellen, hat für mich totalitären Charakter. Und das ist eine echte Gefahr. Bei der Installierung und Verankerung dieser atheistischen und materialistischen Weltsicht spielen die Massenmedien eine ganz entscheidende Rolle. Vor ihrem unbedarften Millionenpublikum werden Andersdenkende und Kritiker dieser vorgegebenen Deutungshoheit diskreditiert und lächerlich gemacht. Durch das Aufrichten von Feindbildern werden sie als gefährlich und in eine ganz bestimmte Schublade eingeordnet. Es betrifft übrigens nicht nur Glaubensfragen. Wer bestimmt und definiert eigentlich, wer oder was populistisch ist? Kann man mal drüber ein Stück nachdenken. Ja? Also werden Schlagworte gebraucht, die mir ständig begegnen und wo Leute eingeordnet werden. Es ist erschreckend, wie gerade der moderne und gut ausgebildete Mensch oft bereitwillig und unreflektiert vorgesetzte Meinungen, Meinungstrends und totalitären Denkmustern folgt. Er folgt nicht etwa der Kraft der Argumente, welche er selbst ausreichend durchdacht und verstanden hat. Ich könnte das hier an vielen praktischen Beispielen belegen. Wie schnell wir selbst solchen ideologisch geprägten Denkmustern, wie wir davon manipuliert werden und ihnen aufsitzen, möchte ich uns einmal an zwei uns allen bekannten Beispielen demonstrieren. Wir haben alle in der Schule gelehrt bekommen, dass die Menschen früher glaubten, die Erde sei eine Scheibe. Und erst durch die Weltumsegelung von Christoph Kolumbus sei bewiesen worden, dass die Erde eine Kugel ist. Und ich gehe davon aus, dass wir alle, auch ich, diesen Schwindel geglaubt haben. Ausgangspunkt für diesen Mythos war ein Buch von André White, ein Atheist und Verfechter des Darwinismus. Und in diesem Buch behauptete er, eigentlich wider besseren Wissens, dass die meisten Kirchenväter Vertreter dieser Scheibenversion gewesen seien. Und hinter dieser falschen Darstellung steckte eine bestimmte Weltsicht. André White und seinen Mitstreitern ging es dabei um das Christentum. Der christliche Glaube sollte als jahrhundertealt verstaubt und nicht mehr zeitgemäß und überholt dargestellt werden. Und das Konzept ging auf. Ein erfundener Mythos wurde in Gang gesetzt und nahm seinen Lauf. Nach und nach etablierte sich der Mythos in den Bildungssystemen, sodass jedes Schulkind damit indoktriniert wurde. Und selbst heute behaupten noch Theologen mit der gleichen Überzeugung, dass vor Kolumbus alle Menschen die Welt für eine Scheibe hielten. Mit Wissenschaft hat das allerdings nichts zu tun. Aber darauf kommt es ja auch gar nicht an. Und diese Taktik funktioniert bis heute. Überprüfen Sie einmal, wo uns das im Alltag begegnet. Schnell nur ein paar Stichworte. Menschenverursachter Klimawandel. Evolution, Genderideologie. Also ich frage mich, wer hat hier eigentlich die Scheibe? Man hätte es nämlich anders und besser wissen können. Bereits Aristoteles beschreibt die Erde als Kugel mit Nordpol und Südpol. Auch Pythagoras und Platon vertraten die gleiche Meinung. 240 Jahre vor Christus wurde erstmalig der Umfang der Erdkugel richtig berechnet und 150 vor Christus baute ein gewisser Kretas von Malos einen Globus mit einem Durchmesser von 3 Metern, um damit die Erde darzustellen. Dante beschreibt in seiner göttlichen Komödie die Erde als Kugel. Wenn wir uns kunstgeschichtliche Werke aller Zeiten angucken, wird die Erde immer als Kugel dargestellt. Wir denken zum Beispiel an die Darstellung von Maria auf einer Erdkugel stehend. Oder wie Jesus, dass Jesus Kind die Erdkugel in der Hand hält. Oder denken wir an die antike Skulptur des Titan Atlas der griechischen Mythologie, der schwer an der Last der Weltkugel trägt. Und das alles lange vor Kolumbus. All das belegt, dass die meisten Menschen, sicher mit wenigen Ausnahmen abgesehen, gibt es sogar heute noch welche, die an die Scheibe glauben, von der Antike bis heute die Erde als kugelförmig angenommen haben. Und dabei hätte selbst ein Blick in die Bibel sie eines Besseren belehren können. In Hiob 26, Vers 7 steht, er spannt den Norden aus über der Leere und hängte die Erde auf über dem Nichts. Dass wir heutigen Menschen den Schwindel von einigen wenigen so gern schlucken, offenbart uns eine unbequeme Realität. Wir vertrauen gern dem, was die Menschen um uns herum alle glauben und was sie vertreten. Wir meinen zwar, modern und wissenschaftlich zu denken, sind aber gleichzeitig recht leichtgläubig. Der Scheibenmythos ist sicher nicht die einzige Täuschung, der wir heute noch unterliegen. So wird uns heute, und das ist nicht nur in den weltlichen Medien so nahegebracht, dass im Grunde genommen alle Religionen gleich seien, zumindest in den wesentlichen Aussagen. Aber in Bezug auf die denkbar wichtigste Frage, nämlich woran ich glaube, sollten wir es uns eben nicht leisten, irgendwelchen menschlichen Fantasieprodukten zu folgen, auch wenn sie noch so verlockend sind und noch so einleuchtend klingen. Denn auch das ist nicht neu. Und da komme ich zu meinem zweiten Beispiel, welches zeigt, wie leicht wir manipulierbar und beeinflussbar sind, wenn wir nicht fest gegründet in einer Lehre sind. Nicht erst in jüngster Zeit, sondern bereits Lessing hat in seiner berühmten Ringparabel in Nathan der Weise den Versuch unternommen, die drei monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, als völlig gleichwertig darzustellen. Das kennen wir ja. Lessing erzählt dazu die Geschichte eines Mannes, der drei Söhne hat, aber nur einen kostbaren Ring, den er ihn vererben will. Und so lässt er zwei weitere Ringe anfertigen, die vom echten nicht zu unterscheiden sind, und gibt jedem seiner Söhne einen dieser drei Ringe. Alle Söhne werden in den Glauben versetzt, im Besitz des echten Ringes zu sein. Und so wollte Lessing auch die Frage klären, wer denn nun im Besitz der echten und wahren Religion sei. Seiner Logik folgend sei das völlig egal. Das klingt ja auch irgendwie einleuchtend und hat uns damals als Schüler weithin überzeugt. Und das vielleicht sogar bis heute, weil wir nicht gewohnt sind, weiter darüber nachzudenken. Doch was macht Lessing hier? Er mogelt in seine Geschichte zwei Voraussetzungen hinein, die aber völlig unbegründet sind. Lessing unterstellt klammheimlich, dass es keine Möglichkeit gibt, dass es also keine Indizien, keine rationalen Argumente für die Überprüfung der Wahrheit und Falschheit einer Religion gibt. Das wird stillschweigend hineingemogelt. Das spricht ja gar nicht aus. Ja? Und dazu könnte ich jetzt ein abendfüllendes Programm anbieten, in dem es unschwer wäre, aufzuzeigen, dass Christen einen vernünftigen, auf Belegen und Argumenten und historischen Fakten begründeten Glauben an Gott haben. Aber das muss ich mir jetzt verkneifen, dann sind sie Mittag nicht zu Hause. Allgemein gilt aber, wenn es nämlich einen Gott gibt, dann ist es doch sehr wahrscheinlich, dass sich Gott der Menschheit in irgendeiner Form mitteilt und dies verhältnismäßig eindeutig. für jeden Menschen versteh- und nachvollziehbar. Und genau das hat er getan. Das Zweite, was hier passiert in dieser Fabel, so behauptet also Lessing, was wir tatsächlich glauben, ist weithin belanglos. Das ist aber ein weitreichender Denkfehler in seiner Parabel. Und der lässt sich eigentlich ganz leicht aufzeigen. Hätte Lessing zum Beispiel statt des Ringes ein Seil genommen, verliefe die Diskussion vermutlich erheblich anders. Nehmen wir mal an, drei Leute wollen einen Berg besteigen und brauchen dazu ein Seil. Sie haben drei Seile zur Auswahl, aber nur eines ist ein richtiges, strapazierfähiges Kletterseil. Fadenscheinige Seile nützen da nichts. Ist es egal, welchem Seil ich meinem Leben anvertraue? Von der Frage, welches das richtige, das tragfähige Seil ist, davon hängt nämlich das Leben der Bergsteiger ab. Wenn es als einen Gott gibt, dürfte es darum recht unwahrscheinlich sein, dass es egal ist, was und wie ich glaube. Mit diesen beiden Beispielen wollte ich zeigen, dass wir leichter als wir denken, falschen Lehren und Lehrern auf den Leim gehen. Ich rede hier aus eigener Erfahrung. Wir merken oft zu spät oder gar nicht, welchen scheinbar logischen Argumenten wir aufgesessen sind. Das ist wie bei meinem Computer. Unbemerkt und durch die Hintertür installieren sich Viren, Würmer, trojanische Pferde, also schädliche Software, man sagt wohl Malware jetzt dazu, kenne mich da nicht so aus, auf der Festplatte und die verrichten ihr Werk. Sie zerstören und verändern Daten. Sie übernehmen die Kontrolle über Abläufe in Programmen und bringen den PC früher oder später zum Absturz. Genauso funktioniert auch geistliche Malware. Wenn ich in der Lehre Jesu nicht tief und fest verwurzelt bin, laufe ich Gefahr, diese geistlichen Angriffe nicht zu erkennen. Und so kann mein Betriebssystem der christlichen Weltanschauung beschädigt werden oder meine Glaubensdaten können zum Absturz gebracht oder gar zerstört werden. Nun ist es nicht meine Absicht, die Angst und Schrecken zu verbreiten, denn wir haben ein wunderbares Antivirenprogramm. Gegen jede schädliche Software kann sie eingesetzt werden. Von jedem kann sie genutzt werden. Das ist die unverfälschte Lehre Jesu. Das ist das beste Antivirenprogramm, was es dabei gibt. Wir haben sein Wort, die Heilige Schrift und den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leiten will und geistliche Irrtümer aufdeckt. Das haben bereits die ersten Christen erkannt, daran festgehalten und praktiziert. In Apostelgeschichte 2,42 heißt es, sie hielten aber beharrlich fest an der Lehre der Apostel. Also sie haben diesen Auftrag Jesu wahrgemacht und umgesetzt. Ja, als seine Jünger haben sie genau das weitergegeben, was sie von Jesus gelehrt bekommen haben. Und dieses Festhalten an der Lehre ist nicht nur eine theoretische Geschichte, sondern die hat auch ganz praktische Auswirkungen auf unser Leben, auf unser Christsein. Wer in dieser Lehre lebt, wird nicht so bleiben, wie er ist. Das erleben wir immer wieder, nicht nur beim Blauen Kreuz. Zum Schluss darum eine kleine Geschichte, die ich neulich gelesen habe. Ein Prediger wird eines Tages von einem bekannten Atheisten zu einer öffentlichen Diskussion eingeladen, um daran teilzunehmen. Hat sich in Kanada abgespielt. Es sollte um ein Streitgespräch über Gott, die Bibel und den Glauben gehen. Der Prediger hatte zugestimmt, allerdings eine Bedingung gestellt. Der Atheist, es handelte sich um einen führenden Gewerkschaftsboss in Kanada, müsse zusagen, zu dieser Diskussion zwei überzeugte Atheisten mitzubringen, die, bevor sie Atheisten wurden, völlig zerrüttete Charaktere gewesen seien. Sei es, dass es sich bei ihnen um schwere Alkoholiker handelte, um Gewohnheitsverbrecher oder anderweitig gescheiterte Persönlichkeiten. Entscheidend sei, dass dies Personen seien, die durch ihre Abkehr vom Glauben und die Hinwendung zum Atheismus aus ihrem zerrütteten Leben herausgefunden und nun ein neues, rechtschaffenes Leben führten. Das war die Bedingung. Im Gegenzug versicherte der Prediger, er werde mindestens 10 Personen mitbringen, die früher ein völlig zerrüttetes Leben geführt und die dies abgelegt und überwunden hätten. Er werde mindestens 10 Männer oder Frauen mitbringen, deren Leben zerstört war, die aber durch den Glauben an Gott und die Botschaft der Bibel ein neues Leben gefunden hätten und deren Leben sich dadurch deutlich zum Guten verändert hat. Was meinen Sie, hat diese Diskussion je stattgefunden? Die Diskussion hat nie stattgefunden, weil der Atheist diese Bedingung nicht erfüllen konnte. Dem Prediger wäre es ein leichtes gewesen, auch mehr als 10 Personen mitzubringen. Denn die Botschaft der Bibel verändert das Leben der Menschen, die sie lesen und beachten, zum Guten. Die Bibel lehrt, an den Früchten erkennt man, welche Rede, welche Lehre etwas taugt und welche nicht. Es lohnt sich also, beharrlich an der Lehre Jesu festzuhalten. Amen.